Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
In Frankfurt am Main ist seit gestern wieder Buchmesse und wir hier in den Zeitfragen, wir schauen ja immer nach den wichtigsten Sachbüchern der Jahreszeit und da immer genau nach einem Thema, das besonders wichtig ist. In diesem Herbst ist es das Thema Krebs. Da sind zahlreiche Bücher erschienen. Meine Kollegin Susanne Billig ist jetzt hier bei mir im Studio. Sie hat sich durch diesen Bücherberg gewühlt und hat uns eine Auswahl von Büchern mitgebracht. Welches Spektrum, welche Bereiche decken diese neuen Bücher denn jetzt ab, Susanne Billig?
Also es gibt da natürlich eine ganz große Bandbreite. Da gibt es nüchterne sachliche Einführungen, teils unter Mitarbeit des Deutschen Krebsforschungszentrums oder von Forschern, die da arbeiten. Da geht es interessanterweise schwerpunktmäßig oft um Risikofaktoren, um Lebensstilfragen. Dann gibt es Bücher, die sich mit einzelnen Aspekten befassen, die rechtliche Seite einer solchen Erkrankung oder einzelne Krebsarten oder Nachsorge. Dann gibt es Ratgeber für Angehörige, teils auch für Kinder. Dann gibt es Bücher, die wandeln so auf der Schnittstelle von Schulmedizin und sogenannter Alternativmedizin und versuchen hier Brücken zu schlagen oder zu gewichten. Und dann natürlich gibt es immer viele Autorinnen und Autoren, die auch von ihren persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit berichten.
Also ein großes, großes, weites Spektrum. Man hat das Gefühl, da ist ja alles drin. Gleich mehrere Bücher, haben Sie jetzt gerade gesagt, geben einen breiten Überblick über Ursache, Diagnose, Verfahren, Therapiemöglichkeiten. Worin unterscheiden sich denn jetzt diese Bücher? Also warum soll ich das eine nehmen und nicht das andere?
Also das ist, denke ich, so eine Stilfrage des Grundtons der Bücher. Es gibt ein sehr gutes Buch, was ich gerne empfehlen möchte. Das heißt Der Antikrebsratgeber, geschrieben von einer Biologin und Ernährungswissenschaftlerin. Das ist auffallend wenig alarmistisch. Das ist eine Autorin, die wirklich den Ball flach hält. Die sagt schon sehr früh in ihrem Buch, ja, rein statistisch erkrankt jeder Dritte an Krebs. Ja, es stimmt, auch die Erkrankungszahlen steigen, aber die Heilungschancen werden eben auch immer besser. Das darf man nicht vergessen. Und dann führt sie ganz klar ein, in sehr kurzen, übersichtlichen Kapiteln auch wunderbar klar layoutet in die Entstehung von Krebserkrankungen, die häufigsten Arten, die wichtigsten Risikofaktoren, also als Einstiegslektüre wirklich sehr gut geeignet. Eine ähnliche Ausrichtung hat das Buch Krebs, Lifestyle und Umweltfaktoren als Risiko. Das sind zwei Forscher vom Krebsforschungszentrum. Auch das eine solide Einführung, aber vom Tenor her intensiver und nochmal stärker ausgerichtet auf diesen Fokus Lebensstil.
Das hört sich ja auch ein bisschen so an, als könnte man tatsächlich sagen, es gibt Risikofaktoren. Ist das so? Und Sie sagten, dass darauf ja auch ein auffälliger Schwerpunkt gelegt wurde.
Ja, das ist so. Es ist einfach so, dass immer deutlicher wird, die Babyboomer-Generation, diese geburtenstarke Generation, kommt jetzt in ein Lebensalter, wo Krebs immer häufiger wird. Die Forschung weiß heute, nur etwa 5-10% aller Krebserkrankungen sind auf angeborene genetische Defekte zurückzuführen. 90-95% haben zu tun mit unseren Lebensgewohnheiten. Rauchen wissen wir alle, zu viel Alkohol auch. Zu wenig Pflanzenfasern in der Nahrung, rotes Fleisch, teils sogar Milchprodukte, zu wenig Bewegung, Übergewicht, ein Riesenrisikofaktor für Darmkrebs, zu viel Salz, Magenkrebs, zu viel Zucker, das falsche Fett. Entzündungsprozesse spielen eine wesentliche Rolle für die Entstehung von Tumoren. Alles, was die befördert oder was die nicht eindämmt, das ist gefährlich. Was mir fehlt in den Büchern, muss ich sagen, ist der Blick auf die sozialen Umstände eines ungesunden Lebensstils. Es sind die wenig privilegierten Menschen, die sich am schlechtesten ernähren, am wenigsten Sport treiben. Das kommt leider zu wenig vor.
Sport, das haben wir vorhin ja schon in unserem Magazin gehört, dass das so entscheidend wichtig ist, eben zur Prävention, aber dann auch in der Therapie selbst. Was ist mit Umweltgiften und den Nebenwirkungen von Medikamenten als Risikofaktoren? Kommt sowas auch in den Büchern vor? Und wenn ja, wie wird es denn eingeordnet?
Ja, darüber liest man natürlich auch eine ganze Reihe. Bisphenol A kommt über Trinkflaschen, auch über Kassenbons in unseren Körper, hat östrogenartige Auswirkungen, steigert das Brust- und Gebärmutterkrebsrisiko. Zu viele Antibiotika in der medizinischen Routine, in der Fleischindustrie beeinflusst die Darmflora, man wird infektanfälliger, Entzündungsprozesse passieren, Krebsrisiko steigt. Physikalische Reize, Mikroplastik wird ein Riesenthema sein, was auch noch zu erforschen wird, wenig gute Nachrichten erwarten lässt. Inhalationsgifte, Autoabgase, Feinstäube. In einem der Bücher liest man, dass die WHO gerade frisch in diesem Jahr Dieselabgase offiziell in die Krebsgefahrenklasse 1 einsortiert hat, wie Asbest und wie Arsen. Zusatzstoffe in der Nahrung, auch in Bionahrung, was ich interessant fand. Es gibt bestimmte Bindemittel pflanzlicher Herkunft, die überhaupt nicht gut sind. In diesen Büchern kann man sich die E-Nummern merken, auf die man Acht geben kann. Aber es sind 7% der Krebserkrankungen, die auf solche Faktoren, Umweltverschmutzung, auch Strahlung zurückzuführen sind. Ich will es einfach mal zum Vergleich sagen, an die 20% auf starkes Übergewicht zurückzuführen, 20-30% auf das Rauchen, 30% auf die falsche Ernährung. Also da ist viel Potenzial für einen guten Lebensstil.
Also so, dass man selbst tätig wird. Tätig werden müsste man ja auch, um Vorsorge zu betreiben. Auch das nehme ich an ein großes Thema. Gibt es denn da Autorinnen, Autoren, die sich darauf verstehen, auch hier ein bisschen sozusagen das einzuordnen und auch Ängste zu nehmen, weil viele Menschen gehen ja nicht so gerne zur Vorsorge?
Also ich habe es ja schon ein bisschen deutlich gemacht, viele Autorinnen, Autoren unterstreichen, wie stark Früherkennung und Heilungschancen heute noch miteinander verknüpft sind. Die gegenwärtigen Methoden funktionieren einfach am besten, wenn die Krebstumore klein sind. Und das ist natürlich in sich überzeugend. Bei Darmkrebs zum Beispiel wären 9 von 10 Menschen heilbar, wenn die früh genug zur Früherkennung gehen würden. Trotzdem nutzt leider nur jede zweite Frau über 20, jeder fünfte Mann über 45 die kostenlosen Methoden zur Früherkennung. Die haben natürlich auch ihre Grenzen. Auch diese Skepsis findet man in den Büchern. Klar, seit der Einführung der Mammographie sind gefährliche Brusttumore um knapp 40% gesunken. Aber es ist immer noch so, dass selbst sehr gut geschulte Screening-Ärzte nicht genau erkennen können, was da vorliegt. Dann werden auch unnötige Biopsien gemacht. Das ist Tatsache. Es gibt auch keine Daten zu der Fragestellung, was ohne eine Behandlung aus all diesen früh erkannten Frühtumoren geworden wäre. Das betont zum Beispiel dieses Buch Krebs, Lifestyle und Umweltfaktor. Wären die vielleicht über Jahrzehnte harmlos geblieben? Sind manche vielleicht erst durch die OP und durch die Biopsie so gereizt worden, dass sie gefährlich wurden? Das sind ernsthafte offene Fragen an die Krebsforschung.
Die dann hier auch thematisiert werden?
Die werden thematisiert. Das sind Krebsforscher am Deutschen Krebsforschungszentrum selbst, die sagen, wir müssen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen.
Also ein Appell sozusagen an die eigene Zunft, wenn man so will. Prostatakrebs fällt mir da jetzt natürlich ein. Sie haben eben schon Darmkrebs erwähnt. Gehört ja zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Männern. Gibt es auch Autoren, die Männer hier ganz besonders ansprechen?
Ja, und das ist auch wirklich sehr wichtig. Ein sehr, sehr gutes neues Buch heißt Die Prostata-Gebrauchsanleitung und im Untertitel, ohne zu übertreiben, alles über Prävention und Behandlung. Autor ist der französische Experte für Urologie. Ein tolles Buch, spricht viele Aspekte an, ist auch so einladend layoutet mit Comics und Zeichnungen und frischen Farben. Und der Autor spricht Klartext und das finde ich gut. Er sagt, was viele Männer fürchten, wenn sie zum Urologen gehen, ist die rektale Untersuchung. Der Urologe führt ja seinen Zeigefinger in den Anus ein und tastet nach der Prostata. Und wenn da eine Krebsvorstufe ist, spürt er eine Verhärtung. Ist das so schlimm, das zu ertragen? Bringt ja noch mal einen Appell auch, dass vor allem jüngere Männer diese Untersuchung nutzen sollten. Denn selbst ein langsam wachsender Krebs, der bei einem älteren Mann in dessen Lebenszeit vielleicht gar nichts mehr ausrichtet, die wachsen teils sehr, sehr langsam, der kann bei einem jüngeren Mann eben noch viele gesunde Lebensjahre überschatten.
Wir reden hier heute in den Zeitfragen über neue Bücher zum Thema Krebs. Susanne Billig hat sie für uns gelesen. Susanne, wer eine Krebsdiagnose erhält, eine potenziell lebensbedrohliche Krankheit ja häufig, der braucht ja auch solide, belastbare Informationen über Diagnoseverfahren, über Therapieverfahren. Viele Menschen machen das ja häufig übers Internet, suchen sich da Informationen. Sind denn jetzt aber solche Informationen am ehesten in den eingangs erwähnten Überblicksbüchern zu finden?
Das ist von der Tendenz her schon so. Also zum Beispiel der von mir so gelobte Antikrebsratgeber, der geht alle Krebsformen der Reihe nach durch. Dann findet man etwa über Lungenkrebs die Information, es gibt keine Früherkennung, man muss wirklich gut auf Anzeichen und Beschwerden achten. Wie wird die Diagnose sichergestellt? Da kommt Röntgenaufnahme, Computertomographie, Ultraschall. Wenn der Verdacht sich erhärtet, kommt eine Lungenspiegelung, dann wird der Krebszelltyp im Labor bestimmt und so weiter bis zu Behandlungsmöglichkeiten, Links mit weiterführenden Informationen. Immer auf diese Krebsart zugeschnitten und so geht sie alle entscheidenden Krebsformen durch, auf wenigen Seiten mit sehr solider Information, denke ich auch besser als viele zufällige Internetseiten, die man so aufstöbern kann. Auch die schon erwähnte Prostata-Gebrauchsanleitung ist sehr informativ und der Autor betont vor allem, wenn das früh entdeckt wird und wenig aggressiv ist, dann kann man den oft einfach überwachen. Da ist gar keine Operation nötig. In 70% wächst das Karzinom so langsam, dass man einfach nur beobachten kann. Und ich denke, solche Details sind eben wichtig, weil sie mit darüber entscheiden, ob Menschen sich dahin trauen, zum Arzt wagen und auch noch Hoffnung dabei haben. Denn 70% ist mal eine gute Zahl.
Allerdings. Die Angst nehmen, Hoffnung geben, das bricht ja hier auch schon durch. Die Psyche spielt ja in so einer Erkrankung wirklich keine Nebenrolle. Gibt es denn Autorinnen und Autoren, die genau das im Blick haben, also Hoffnung zu geben?
Ja, die Psyche nehmen vor allen Dingen Bücher in den Blick, die sich mit diesem, wie ich auch finde, sehr, sehr spannenden Thema Psychoneuroimmunologie beschäftigen. Dieser Forschungszweig kann heute sagen, dass dauerhafter psychologischer Stress die Entzündungswerte im Blut erhöht. Und wie schon gesagt, erhöhte Entzündungswerte, auch Autoimmunkrankheiten, sind ein erwiesener Krebsrisikofaktor. Dazu kommt die Stressbelastung durch die Krebserkrankung selbst. Ja, man hat auf einmal einen Fulltime-Job, Entscheidungen treffen, Arztbesuche, Klinikaufenthalte organisieren. Untersuchungen zeigen, dass seelisches Leiden ein Faktor vor allen Dingen für die Art und Weise ist, wie der Krebs voranschreitet. Da gibt's das sehr gute neue Buch, Was uns krank macht, was uns heilt, von einem Autorenteam. Die sagen, es ist ein medizinischer Skandal vor diesem Hintergrund, dass man das nicht schafft, mehr auch die Ängste von Krebspatienten zu lindern. Nur etwa 1%, ich finde es eine erschreckende Zahl, der Krebspatientinnen und Patienten nehmen psycho-onkologische Hilfe überhaupt in Anspruch oder wissen davon. 99% kämpfen sich da ganz alleine durch. Ein Buch, wir sind beim Beruhigen von Patienten, ist auch erschienen. Solche Bücher gibt es aber auch immer mal wieder. Aber eben neu erschienen ist ein Buch, was speziell Kinder anspricht. Und ihnen erklären möchte, was bei einer Leukämie vor sich geht. Lotte und die Chemomännchen heißt das, von einer ganz jungen Autorin geschrieben. Und das erklärt für Kinder im Grundschulalter in Bilder und Texten, was ist das für eine Krankheit, wie ernst ist sie auch. Also auch die Ernsthaftigkeit wird angesprochen. Und Eltern und Ärzte lernen auch, mit welchen Worten sie Kindern Ängste nehmen können.
Also das ist aber ein Buch, wenn das Kind selbst erkrankt ist oder wenn in der Familie jemand erkrankt ist?
Es ist ein Buch, wo die Hauptfigur Lotte erkrankt ist und das kann man als Geschwisterkind lesen oder als Lottekind lesen oder als Eltern lesen. Ich denke, das funktioniert immer.
Noch eine kleine Rückfrage zu dem, was Sie eben gesagt haben. Auch das hörte sich ja wieder mehr so an, dass da ein Zustand beklagt wird, dass eben Psycho-Onkologie nicht wahrgenommen wird. Ist es dann auch wieder ein Buch, das sich eigentlich ein bisschen mehr an das Fachpublikum richtet und sagt, hier, da müsst ihr eigentlich ein bisschen eben den Weg ebnen? Oder ist es ein Buch, das Patientinnen und Patienten sagt, ihr habt dieses Recht darauf, drängt auch darauf, dass ihr es wahrnehmt?
Muss ich wieder antworten? Ich denke beides. Mir persönlich geht es so, dass es mir auch hilft zu erfahren, dass ein Missstand, den ich wahrnehme, dass den auch andere wahrnehmen und dass die das in ein Buch schreiben. Ich will nicht nur getröstet werden, das taucht öfter auf, auch in diesen Büchern, auch in den Selbsterfahrungsberichten, auf die wir ja sicher später noch zu sprechen können. Es hilft Patienten auch, wenn man sagt, das ist Mist, hier funktioniert was nicht, das bildest du dir nicht ein, du bist kein unbequemer Patient, sondern du erfährst hier einen Missstand, den es auch objektiv gibt.
Auf der Suche nach Heilung wenden sich ja auch viele Patienten der Alternativmedizin zu. Spielen diese Verfahren in den aktuellen Neuerscheinungen eine Rolle? Kommt da was?
Ja, das spielt eine gemischte Rolle. Also das gibt Bücher, die klare Warnungen aussprechen und die eben sagen, man kann da Geldabschneidern auf den Leim gehen, auch Heilpraktikern, die unendliche Geldsummen an sich reißen. Viele Früherkennungsmethoden, die einem so angeboten werden, haben keinen nachweisbaren Nutzen. Auf der anderen Seite gibt es Autoren, die öfter auch Ärzte sind, die da unterschiedlich rangehen oder differenzieren. Heinz Huber zum Beispiel ist Palliativmediziner und selbst auch Homöopath. Und er sagt, das ist nicht gut, dass wir verängstigten Patienten so eine Entweder-oder-Pistole auf die Brust setzen, sondern man sollte da stärker zusammenarbeiten. Und als auch Homöopath sagt er eben, ganz gleich, was man von der Wirksamkeit dieser Behandlung hält. Eins tut sie auf jeden Fall. Sie verlangsamt die Zeit. Sie bringt Ruhe ins Geschehen. Da werden lange Gespräche geführt. Das hat eine psycho-onkologische Funktion. Patienten können sich beruhigen und müssen die Entscheidung über Therapien mit starken, starken Nebenwirkungen nicht ebenso angstgetrieben und zeitgehetzt treffen. Ein anderer Arzt, Klaus-Dietrich Runow, das ist so der Pionier der Umweltmedizin in Deutschland, der hat ein neues Buch geschrieben, Krebs ist eine Umweltkrankheit, der sagt, 90% der Krebspatienten setzen zusätzlich komplementäre Therapieverfahren ein. Warum? Die fühlen sich von ihrem Arzt nicht gehört. Das ist einer der wichtigsten Gründe für Therapieabbrüche, dass die mit dem Arztverhältnis nicht zufrieden sind. Er ist kein unkritischer Befürworter, hat auch lange Listen, was er alles für zweifelhaft hält. Aber vieles ist medizinisch sinnvoll. Viele Tumorpatienten sind mangelernährt zum Beispiel. Die haben keine Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können. Da kümmert sich die Schulmedizin nicht drum. Da gibt es Tütensuppen und schlechte Krankenhausernährung und damit hat sich das. Die Selbsterfahrungsberichte sollten hier auch erwähnt werden. Es gibt ein ganz toll selbstbewusstes Buch, Kopf hoch, Brust raus. Da sagt die Autorin, verdammt nochmal, wenn mir die Schulmedizin nur vielleicht oder vielleicht auch gar nicht weiterhelfen will, ist es doch meine Sache, was meine Nerven beruhigt und wofür ich mein Geld hergebe, redet mir doch da nicht rein. Oder eine Journalistin, Maria von Welser, schreibt über ihre Gehirntumorerkrankung. Viele kennen die vielleicht noch als Moderatorin von dem Frauenmagazin Mona Lisa. Die spricht sich sehr für die Kraniosakraltherapie aus. Die sagt, ja, evidenzbasiert ist da nichts, das weiß sie auch. Aber sie hat so ganz starke Schwindelattacken nach der Gehirnoperation und es hilft ihr.
Da muss man vielleicht dazu sagen, das ist eine Form der Therapie, die sehr körperorientiert funktioniert und wo eine manuelle Behandlung stattfindet der Patienten, wo sozusagen diesen Strömen, den Flussströmen nachgearbeitet wird und das entspannt sozusagen.
Also was immer der Wirkfaktor ist, bei ihr funktioniert.
Genau, nee, einfach nur um klarzustellen, was das für eine Art der Therapie ist. Krebstherapien gehen ja meist mit vielen unschönen Nebenwirkungen einher, das haben Sie vorhin ja auch schon gesagt, Susanne Billig. Wird das auch besprochen in den Büchern? Vielleicht gerade in den persönlichen Lebensberichten müsste man ja annehmen, dass es da vorkommt, was wie wirkt und was nicht so schön wirkt.
In den Selbsterfahrungsberichten erfährt man auch viel über Therapieverfahren. Nicht so ordentlich sortiert wie im Antikrebsratgeber, das ist ja auch nicht das Ziel. Aber man erfährt viel über Entscheidungsprozesse und wie die Therapien am eigenen oder im eigenen Erleben funktionieren. Teils geht aber auch an die Nieren, was die Leute über ihre Krankenhauserfahrungen schreiben, muss ich sagen. Also wenn Maria von Welser erzählt, dass sie nach einer 5-stündigen Gehirnoperation mit furchtbaren Kopfschmerzen aufwacht, aber weder die Station noch die Apotheke geeignete Schmerzmedikamente vorrätig hält und ihr Mann dann mit Schmerzmedikamenten kommen muss, da fragt man sich schon, ist denn das überhaupt zu fassen? Oder das Buch Die Krebskriegerinnen, das stellt so eine Frauenfreundschaft und die Stärke und Wichtigkeit von Freundschaft und Solidarität in den Mittelpunkt. Die Autorin erzählt, sie liegt da 6 Stunden auf einer unglaublich harten Pritsche. Schläuche werden kommentarlos an meinen Körper angeschlossen, niemand redet mit mir. Kennt man vielleicht auch aus dem Krankenhaus, mit so einer schweren Erkrankung ist das noch schwerer zu verdauen. Am Tag nach der OP, da ist ihr immerhin ein Stück Darm entfernt worden, ein künstlicher Ausgang gelegt worden, bittet sie um mehr Schmerzmittel und die Schwester antwortet, Schmerzen gehören nun mal dazu, Gott hat das so gewollt, er will, dass sie Schmerzen haben, auch unfassbar.
Ein bisschen muss man natürlich sagen, das ist ja wirklich für die Autorinnen und Autoren befreiend, wenn sie so etwas schreiben, wenn sie nochmal sozusagen für sich das aufarbeiten und damit verarbeiten. Ist das aber wirklich für die von Krebs jetzt selbst betroffenen Leserinnen und Leser, ist das vielleicht nicht aber doch ein bisschen zu deprimierend oder haben solche Erfahrungsberichte doch auch was von Mutmachern?
Es gibt welche, die ich aussortiert habe aus meiner Auswahl, weil ich dachte, das ist so niederschmetternd. Wer will das lesen? Das hat nur Tagebuchfunktion, das muss man auch sagen. Aber manches ermutigt dann eben doch. Also zum Beispiel dieser drastische Stil von Krebskriegerinnen, der überhaupt nichts romantisiert und nichts beschönigt. Ich denke, wie vorhin eben, das kann auch erleichtert sein. Kranke wollen nicht nur getröstet werden. Die wollen auch, dass jemand mal sagt, was ich hier durchlebe, ist ein richtiger Mist. Das ist eine Riesenqual. Und wenn das so aufbereitet wird, dass das nicht selbst so lamoyant und deprimierend daherkommt, dann denke ich, hilft das auch. Also ganz viel Mutmacherpotenzial hat dieses Buch Kopf hoch, Brust raus. Das setzt ganz auf Galgenhumor, das setzt auf Anarchie und Renitenz. Das ist nicht schwer von Betroffenheit, sondern die gliedert das ganz munter alphabetisch. Dann geht es bei A los wie Abtauchen und dann sagt sie, wie viele Freundinnen und Freunde hat sie gesehen, die einfach abgetaucht waren. Die waren weg, man lernt sie alle neu kennen. Oder bei Z wie zu viel des Guten, durchzieht viele dieser Bücher. Gebt uns nicht ständig ungebetene Ratschläge, sagt uns nicht, wie wir leben sollen, welche Verfahren wir machen sollen, würdigt, dass wir selber unsere Entscheidungen treffen. Oder was ich auch mutmachend finde, ist, dass Maria von Welser ihr halbes Buch mit dem Thema Flüchtlingspolitik anfüllt. Die schreibt ganz viel über Migrationspolitik, weil sie sich durch die Krankheit durch weiter immer auch für Flüchtlinge engagiert. Sie lässt da nicht locker. Und ich denke, daraus lernt man auch, wie sehr es einen Menschen in der Krisenzeit über Wasser halten kann, wenn der noch andere Werte und andere Horizonte im Leben hat, außer die eigene Person.
Da fällt mir direkt dazu ein, sind das dann nicht vielleicht eher diese von Betroffenen geschriebenen Bücher, sind das dann nicht vielleicht eher Bücher für Angehörige, um eben besser verstehen zu lernen, wie sich die Kranken fühlen, um dann auch besser helfen zu können?
Tja, es ist eben auch eine Mischung. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch eine Typfrage, ob man, wenn man eine schwere Krankheit hat, oder wenn Angehörige das haben, ob man eher zu einem Selbsterfahrungsbuch greift, ob man mal hören will, was hat Frau Welser mit der Kraniosakraltherapie erfahren oder ob man eher ein Ratgeberbuch liest. Das muss man wirklich für sich selbst entscheiden. Ich glaube, das hat ganz viel auch mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Man muss sagen, diese Selbsterfahrungsberichte sind auch nicht immer in den größten Verlagen erschienen. Das ist nicht der Typ Bücher, den wir sonst hier im Programm vorstellen. Das ist manchmal auch im Selbstverlag herausgebracht. Aber trotzdem schlagen viele auch einen sehr ernsthaften, differenzierten Ton an. Und deswegen möchte ich sie auch gerne hier in unsere Liste nehmen.
Mhm. Susanne Billig, eins fällt ja auf bei den Büchern, von denen Sie hier bislang geredet haben. Viele sind ja von Frauen geschrieben, also jetzt auch diese Eigenberichte, die da von sich erzählen. Wie sieht das denn mit den Männern aus? Gibt es da auch ein oder zwei, die sich öffnen und einen mitnehmen in ihre Krankheit?
Ja, gibt es auch. Nicht so viele wie von Frauen geschrieben, muss ich sagen. Alexander Greiner ist ein solcher Autor, der berichtet über seine Hodenkrebserkrankung sehr ruhig, sehr sachlich. Das hat ihn in einem heftigen persönlichen, beruflichen Umbruch getroffen. Er verdrängt diese Krankheit. Also ist ja auch so ein männliches Verarbeitungsmuster. Das ist alles gar nicht wahr. Das habe ich nicht. Dann zieht er so eine weitere Männergeschichtenebene ein und erzählt davon, wie er in der Zeit der Krankheit seinen leiblichen Vater sucht, den er vorher nie kennengelernt hat. Und auch er beschreibt, dass er zu der großen Mehrzahl von Patienten gehört, die die Therapieform mischen. Der meditiert und macht Kurse zur Stressreduktion und nimmt das allseits beliebte CBD-Öl statt Schmerzmitteln und findet jemanden, der ihm mit einem Pendel hilft, Entscheidungen zu treffen. Und das fließt in großer Selbstverständlichkeit mit Bestrahlungstherapie, mit Biopsien ineinander.
Jetzt sagen Sie aber, häufig habe ich jetzt auch schon hier gehört, den Kampf mit dem Krebs aufnehmen, den Krebs besiegen. Das sind ja so Metapher derjenigen, die von einem Rückfall verschont geblieben sind. Wie oft wird denn aber das Scheitern, das eben nicht siegen und der Rückfall zum Thema?
Also Alexander Greiner zum Beispiel wird von diesem Schicksal getroffen. Der Hodenkrebs breitet sich aus. Der Arzt findet einen großen Tumor im Oberarmknochen und er fällt in ein Riesenloch, das demoralisiert ihn. Erst war der Kampfgeist hoch, dann ist er völlig demoralisiert. Aber auch diesen erneuten Krebs wird er los, auch für längere Zeit los, bis heute durch eine Operation. Ein Riesenfragezeichen an diese ganzen Wahrscheinlichkeitsrechnungen des Überlebens macht das Buch Kopf hoch, Brust raus. Diese freche Autorin, so sag ich's mal, die sagt, das ist doch eigentlich alles wie der Wetterbericht. Das kann sein, das muss nicht sein. Und was für mich im Einzelfall passieren wird, das weiß ich ohnehin nicht. Also sie plädiert dafür, Hoffnung oben halten, Kampfgeist auch, aber warum nicht auch schon mal das Testament vorbereiten? Ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Oder, was sich auch bei mehreren Autoren findet, eine persönliche Exit-Strategie vorbereiten. Auch das beruhigt die Nerven, sagt sie, wenn man vorgesorgt hat und weiß, ich kann selbstbestimmt aussteigen, wenn das hier so schlimm wird, dass ich denke, ich halte das nicht mehr aus. Es gibt ein neues Buch, das ich erzählerisch sehr gut gemacht finde, das sich auch mit der Härte der Krankheit auseinandersetzt. Das heißt, ich muss nur fest genug glauben und andere Lügen, die ich geliebt habe, ist geschrieben von der amerikanischen Religionswissenschaftlerin Kate Bowler. Sehr kurzes Buch, bohrt sich tief hinein in eine Auseinandersetzung, die bei vielen Autoren natürlich auch auftaucht, mit religiösen Fragen, mit dem, was man eigentlich so über dieses Leben hinaus glaubt. Die Autorin ist Mitte 30, hat einen lang ersehnten kleinen Sohn und dann erfährt sie, die Leber ist voller Tumore. Und was ist das für ein Gott, so klagt sie an, den man um Rettung anfleht und der gibt einem dann nichts als Stein und Abwesenheit. Sie bleibt da dran, sie geht auch weiter zur Kirche. Aber mit einer billigen Versöhnung kommt ihr Gott nicht davon, fand ich sehr interessant. Ähnlich äußert sich eine Onkologin, die 33 Jahre selbst mit Krebspatienten gearbeitet hat, dann selbst krank wird. Mein wundersamer Weg ins Heilsein. Auch das so ein Buch, was von der Aufmachung her eher ein bisschen esoterisch wirkt. Aber diese Auseinandersetzung mit dem, was glaube ich, an was kann ich glauben, finde ich ganz interessant. Die würde gerne beten können, kann das aber einfach nicht. Dann tun Verwandte das für sie, da ist sie sehr froh. Sie geht dann auf schamanische Visionsreisen und kommt einfach zu so etwas wie einer inneren Orientierung, wie sie mit dem ganzen Krankheitsverlauf umgeht. Auch hier kein Entweder-Oder, keine ideologischen Schubladen.
Eine so gravierende Erkrankung wie Krebs hat ja nicht nur die medizinische und die psychologische, sondern natürlich auch eine rechtliche Seite. Stichwort Krankenkasse. Was steht mir zu? Wie gut leisten die neuen Bücher, die Sie jetzt hier mitgebracht haben, Susanne Billig, hier Hilfestellung?
Ende des Jahres wird erscheinen eine aktualisierte Neuauflage, Ihre Rechte bei Diagnose Krebs von Helga Müller. Das unglaublich akribisch und gründlich informiert. Das geht von der Vorbereitung auf den Krankenhausaufenthalt. Wie spreche ich mit Ärzten? Am besten mit Checklisten. Da gibt es Vorschläge für Checklisten in dem Buch. Bis zur Krebsbehandlung der Zeit danach. Die Autorin vergisst wirklich nichts. Wie viele Inkontinenzvorlagen stehen einem Prostatakrebspatienten zu von der Krankenkasse? Solche Fragen behandelt sie. Lebensunterhalt, Finanzierung, Feststellung einer Schwerbehinderung, Erwerbsminderungsrente, Rückkehr in den Beruf. Das hat alles heftige rechtliche Seiten, Kontaktadressen, Literaturhinweise. Ich denke, dieses Buch ist eine ganz wertvolle Hilfe für alle, die mit rechtlichen Fragen rund um diese Erkrankung kämpfen.
Klingt aber auch so, als könnte man das allgemein ganz gut gebrauchen, weil das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn man zum Arzt geht, dass man auf einmal stumm wird wie ein Fisch, weil egal welche Erkrankung man immer ein bisschen Angst hat, ist da was. Also insofern guter Tipp, hört sich sehr, sehr interessant an. Wir haben ja vorhin schon mal gesprochen, die Angehörigen von an Krebs erkrankten Menschen stehen ja nicht nur unter einem ganz hohen Druck. Ihre Bedürfnisse treten ja auch zurück, ihre Belastung nimmt zu. Gibt es da Bücher, die das auch in den Blick nehmen, also die sozusagen sich dezidiert an die Angehörigen wenden?
Auch das gibt es weniger als die anderen Bücher, aber es gibt es auch. Die Deutsche Krebshilfe hat frisch herausgegeben das Buch Wir sind für dich da mit Reportagen, die ausschließlich die Angehörigen in den Blick nehmen. Da gibt es dann ganz verschiedene Geschichten, wie Familien in Schwierigkeiten geraten, weil die Mutter, die immer so die Säule des sozialen Geschehens war, plötzlich schwach wird. Aber es wird auch zum Beispiel porträtiert Michael Mons, der Witwer von Guido Westerwelle, der sich in der Öffentlichkeit sehr bedeckt gehalten hat seit dessen Tod. Und hier aber sehr berührend auch erzählt, wie schwer das als Angehöriger sein kann, sich das selbst zu erlauben. Ja, ich kehre ins Leben zurück nach dem Tod des geliebten Menschen. Ja, ich darf auch wieder lachen. Ich darf auch wieder neue Freundschaften eingehen. Abschließend sollte man vielleicht noch erwähnen, dass sich alle diese Bücher natürlich auch auseinandersetzen oder beschreiben, welche neuen Verfahren es gibt, wie die Forschung auch voranschreitet. Das ist ja auch wichtig. Also Kate Bowler zum Beispiel überlebt nur dank einer Immuntherapie, die eigentlich noch in der Forschung ist, aber die ihr eigentlich schon geendetes Leben immer weiter fortführt. Da gibt es auch Bücher, die solche Therapien erläutern. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, wie geht's weiter, wenn ich gesund bin, in Anführungsstrichen oder auch nicht in Anführungsstrichen, dann ist oft so die Reaktion der Angehörigen, sei doch froh, Kopf hoch, jetzt ist alles hinter dir, sei nicht weiter geknickt. Es ist aber so, dass Krebspatienten oft noch jahrelang mit dieser Erschütterung fertig werden müssen. Und da gibt es so einen Begriff aus dem amerikanischen Cancer Survivor. Und da gibt es ein ganz tolles Buch, Heilung auf Widerruf heißt das. Das sagt, schließt euch zusammen und kämpft für eure Rechte, auch was Wiedereinstiegshilfen in den Beruf und einfach Wahrnehmung in der Gesellschaft angeht.
Das waren Bücher über Krebs. Eine genaue Liste aller Titel, die Susanne Billig uns hier vorgestellt hat, die finden Sie unter www.deutschlandfunkkultur.de.